Es ist ein ganz besonders denkwürdiger Abend, dieser Jahresschluss. Es hat in meinem Leben immer war das herrlich. Was noch als Vikar in Tuttlingen, wie da die Stadtkirche rappelvoll war und viele Menschen das bewegt hat. Es ist interessant, eine Offenheit nicht nur am Heiligen Abend. Auch die Lieder, bis hierher hat mich Gott gebracht, und wie groß ist des allmächtigen Güte. Wenn man zurückdenkt, was in diesem Jahr alles erlebt wurde, schön, dass wir auch nachher diesen Austausch haben, kann immer auch die Bangigkeit haben, was kommt im neuen Jahr auf uns zu, familiär, gesundheitlich, politisch, in unserem Volk, in Europa, in der Welt. Wie geht das weiter mit der Wirtschaft? Und wunderbar, dass der Herr uns durchführt. Die herrlichen Lieder auch, Paul Gerden, und lasst uns gehen und reden mit Singen und mit Beten. Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden, also auch und nicht minder lässt Gott sich seine Kinder, wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen. Herrlich, ganz tiefe Lieder, die uns auch hinüberhelfen über diesen Jahreswechsel. Ganz interessante Einteilung. Diese Lieder, die wir singen am Jahreswechsel, die eignen sich immer auch, das könnt ihr merken, für den Geburtstag. Auch so Jahreswechsel, auch dieses Lied, nun lasst uns gehen und treten. Wunderbar, in diesen Abschnitten, die wir haben. Und ich habe heute Abend das Thema Jesus kann satt machen. Johannes 4. Sehr schön. Wie im Johannesevangelium, das so eindrücklich ist, Jesus und Nikodemus, die neue Geburt und dann das letzte Zeugnis des Johannes. Johannes hat nie gezweifelt an Jesus. Wenn er das lest, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und Johannes, der Täufer, hat gewusst, wenn er dem Herodes Antipas die Sache mit der Ehe, mit dem Ehebruch vorwirft, er hat ja die Frau seines Bruders aufgehört, dass er wusste, was da mit sich kommt. Er wurde deshalb nicht irre, aber seine Jünger wurden irre. Das war das Problem. Und dort in Johannes 3 steht das Allergrößte, was man von Jesus sagen kann, im Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und dann kommt diese Begegnung mit der Samariterin. Und vorher erklären, dass der Gegensatz mit Juden und Samaritern ein unüberwindlicher Gegensatz war. Dass die Samariter bei uns heute so einen guten Ruf haben, das kommt durch das Gleichnis von Jesus mit dem barmherzigen Samariter. Aber das war eine schlimme Gegnerschaft Juden, heute wie die Palästinenser. Die Samariter waren auf dem Gebiet des Nordreichs Israel wieder angesiedelt worden. Das war eine Mischbevölkerung, die eine ganz merkwürdige Religion hatten und dort nicht in der jüdischen Tradition blieben. Und deshalb hat man dort als Jude nie ist man durch Samaria gereist. Das war auch, wo Jesus keine Aufnahme fand und seine Jünger ihm sagen, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen. Und Jesus läuft durch Samarien. Also Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr Jünger zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Bei jeder Israelreise weigern sich ja die Guides, dass man durch Samarien fährt. Das ist heute besetztes palästinensisches Gebiet. Es ist immer schade, wir haben es einmal riskiert, wo wir mit 3 Buschen unterwegs waren und die Guides haben dann richtig, um uns Angst zu machen, die Maschinenpistole unten zu den Koffern reingelegt und einen Revolver eingesteckt. Aber es war ganz friedlich und man kommt dann eben an das Samarien, wo dieser Ahab war mit seiner Isabel. Das ist alles dieses Samarien aus der Königszeit, das Nordreich Israel. Es ist ja nach dem Tode Salomos, dass Israel zerbrochen in diese 2 Teile, die 10 Nordstämme und dann Juda, der Südstamm. Und daraus kam Samarien. 722 vor Christus ist das Samarien zerstört worden und die Bevölkerung vertrieben worden und dann haben die Zurückkehrenden das wieder neu angesiedelt. Es war aber dort Jakobsbrunnen, das ist auch die Attraktion dort. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde, also um 12 Uhr in der glühenden Sonnenhitze. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu Jesus, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, da du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser, Quellwasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn frisches Quellwasser, lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. So schön beim Johannes, dass er so detailliert die Gespräche von Jesus aufgezeichnet hat. Die anderen Evangelisten haben das immer mehr gebündelt und direkter erzählt. Aber das ist ganz besonders wertvoll, wie er das hin und her diese Gespräche schildert und wie Jesus das Thema aufnimmt. Die Theologen meinen ja, der Johannes hätte das alles erdichtet. Und das ist deshalb ein Unsinn, weil der Johannes die exaktesten Angaben hat, die sich nachprüfen lassen. Er hat zum Beispiel das von dem Hochpflaster Gabbatha erzählt, das nur im Johannesevangelium kommt. Und wer einmal in Jerusalem dann war, bei den Schwestern von Sion und über dieses Pflaster läuft, der versteht etwas von der Auspeitschung Jesu in der Passionsnacht. Und es sind ganz viele Stellen, zum Beispiel auch der Teich Bethesda, was nur im Johannesevangelium kommt. Und wenn Sie Kommentare lesen, die vor 1900 geschrieben wurden oder dann später, dann steht immer drin, Johannes hat es erdichtet, wie soll auf einem Berg wie in Jerusalem ein Teich sein? Das geht nicht. Es gab eine mündliche Tradition, dass die mündlichen Traditionen nimmt man ja immer nicht so ernst. Dabei sind sie natürlich viel genauer. Wenn in ihrem Ort der Galgenberg da ist, das haben die Väter den Kindern wieder erzählt. Die Kinder haben es weitergewuschen als her, was die Eltern einem erzählt haben, was mir Leute erzählen vom letzten württembergischen König mit seinen 2 Spitzhunden. Das kann ich meinen Kindern wieder weiter erzählen. Das ist historisch sehr genau. Aber dann hat man bei Ausgrabungen erst sehr spät, glaube 1923, den Teich Bethesda so ausgegraben, wie er im Johannesevangelium beschrieben ist. Man hat gesagt, das ist eine Verwechslung mit dem Teich Siloa. Der Johannes war dumm, der hat nicht gewusst, das Teich Siloa ist im Tal. Na, oben. Und das war ja ein mit dem Eskulab, die Erwartung der Heilung und alles, was da steht. Die Bibelkritik ist wirklich so unsinnig. Peter Hane hat es auch in einem Büchlein, seinem Israel-Büchlein, vor vielen Jahren genau schon beschrieben. Und er darf immer sich freuen, dass die Bibel sehr konsequent, wahrhaftig ist und treu. Auch im Johannesevangelium, das sich ganz unterscheidet von den anderen 3 Evangelisten. Spricht die Frau zu ihm, Vers 15, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Sie begreift immer nicht, dass Jesus bildlich vom Wasser redet. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, auf dem Gerizim, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Die will wieder eine theologische Diskussion. Und Jesus weicht einer theologischen Diskussion über Gerizim und Jerusalem aus und bleibt bei der Lebensfrage. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Ein ganz wichtiger Satz auch für uns. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Das ist ganz wunderbar, was uns geschenkt ist, dass wir an jedem Platz der Welt mit Gott reden dürfen im Gebet. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, da er der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. In jeder Generation gibt es unzählige Lebensfragen. Das, was uns heute am Jahreswechsel bewegt, kriegerische Auseinandersetzungen, die Währungsfragen. Es ist interessant, wie das alles plötzlich wechselt. Jede Generation hat ihre Fragen, wenn sie zurückdenken. Da waren noch die Aufregungen um Corona, plötzlich legt sich wieder alles, dann kommen die anderen Lebensfragen. Das Interessante ist, dass es eine Frage gibt, die alle Jahrhunderte überdauert. Die Fragen wechseln, ganz andere Themen sind dran. Die eine Frage heißt, wie kriege ich ein erfülltes und lohnendes Leben? Es ist schön bei der Evangelisation, wenn man schon die Themen so wählen kann, dass die Leute neugierig werden, dass man von der Angst redet, wie werde ich mit meinen Ängsten fertig oder wie werde ich mit meinen Sorgen fertig? Aber auch das, wie kriege ich ein erfülltes Leben? Das hat die Menschen bewegt im Altertum, bei den Griechen, bei den Römerkriechen, ein erfülltes Leben. Wenn man das einmal verfolgt, was die Römer gemacht haben, um ein erfülltes Leben zu haben. Marcus Caurus hat ein riesiges Theater gebaut mit allen Kunstwerken und nach 3 Monaten hat er es wieder abbrechen lassen, aus Spaß an der Freude. Hat Lust gesucht. Bekannt ist ja, dass, wenn Sie drüben das Silvesterbuffet mit 89 Euro feiern, die haben so gern gegessen, die Römer. Und damit man ohne Ende essen kann, die Lust, haben sie den Sklaven geholt mit der Gänsefeder, der so lange im Hals rumgestochert hat, bis man alles wieder erbrochen hat, und dann haben wir weitergegessen. Kennen Sie die Geschichte? Da haben die Römer die Feste gefeiert, ohne Ende fressen und das Ganze wieder rausspucken und dann weiter essen, weil das Essen Spaß macht. Man hat die Lebenslust gesucht, wie kriegt man ein erfülltes Leben? Und müssen Sie mal gucken, was sie alles gemacht haben an erfülltem Leben. Sie haben natürlich auch alle Ordnungen des Familienlebens durchbrochen und sie haben mit ihren Sklaven alles getrieben. Paulus beschreibt es ja im Römerbrief, wie sie alle schrecklichen Verkehrungen des Lebens schon gesucht haben, um die Lebenslust zu genießen. Und sie haben sie nicht gefunden. Und schön ist, dass Jesus mit dieser Samariterin gar nicht mit tiefen Glaubensgesprächen ihr begegnet. Und das macht euch Mut, auch mit anderen Leuten über ein erfülltes Leben zu reden. Was ist dein Ziel? Was willst du mit deinem Leben erreichen? Ich möchte Berufsausbildung machen und dann? Und dann möchte ich eine Stellung haben und dann? Ich möchte Familie gründen und dann? Möchte ich ein Haus bauen und dann? Was ist das Ziel deines Lebens? Was steckt eigentlich dahinter? Die meisten Menschen können das einem gar nicht erklären, sondern irgendwo muss das doch kommen. Und dann im Alter kommt die große Enttäuschung, war es das eigentlich schon? Und dann blickt man zurück und wird bitter, dass das Leben nichts gebracht hat. Und Jesus wagt das Gespräch mit dieser Frau. Das Gespräch ist ganz wunderbar. Und Jesus kommt nie mit dem Holzhammer. und spricht sie auf ihr verfehltes Leben an. Das will kein Mensch hören. Damit sagt, du hast ja das Leben nicht. Sondern er spricht mit dieser Frau. Es war ja außergewöhnlich, warum sie in der Mittagshitze aus Samarien kommt, um Wasser zu schöpfen. Natürlich, es ist eine heuchlerische Welt, in der wir leben. Diese Frau war in der Stadt bekannt für ihre vielen Männerverbindungen, die sie hatte. Und darum, um dem Geschwätz der Leute zu entgehen, geht sie dahin, wo niemand sonst am Brunnen ist. Das sind einsame Leute mit ihrer Schuld. Aber ich bitte Sie einfach, seien Sie immer ganz zart. Auch wenn Sie im Gefängnis Besuche machen oder wenn Sie mit Menschen, die in großer Schuld sind, reden. Er geht auf diese Frau zu und er beherzigt ein ganz wichtiges Mittel. Er bittet die Frau um einen Dienst. Und wieder, er stellt sich so tief, als ob er das bräuchte. Er könnte ja selber das Wasser holen. Aber das ist interessant, alle Leute haben das gern, wenn man sie um etwas bittet. Und dann helfen sie gerne. Das ist interessant, dass Menschen das gerne haben, wenn man sie um etwas bittet. Und die Frau ist geehrt, dass ein Mann sie fragt und sie bittet und sagt, das ist außergewöhnlich, das ist eigentlich nicht normal, dass ein Jude eine Samariterin bittet um Wasser. Er holt sich selber, da ist er viel zu stolz. Und Jesus weiß, dass ihm das Zugang zu dieser Frau verschafft. Und er spricht mit ihr über das Wasser. Und das merkt man ja schon gleich, wie natürlich für Jesus dieses Gespräch über das Wasser gleichnishaft ist. Das Wasser, das viel für mehr ist, das Wasser, das wir brauchen, um zu leben, das frische Wasser, das erquickende Wasser. Was ist das herrlich bei unserer Mineralwasserindustrie, wie erquickend das ist. Das ist Lebenslust, wenn man das Gekühlte nass trinkt. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir redet, du würdest ihn bitten um frisches Quellwasser, nicht um abgestandenes Brunnenwasser. Um das Lebenswasser, und schon längst ist es sinnbildlich geworden, wo kriegt man dieses erfüllende, erquickende Quellwasser her, das einen richtig erfrischt und das Spaß macht. Jesus hat ja gern von dieser lebendigen Quelle gesprochen, Johannes 7, von diesem Brunnen, von dem man trinken kann. Und das ist so herrlich, wenn man irgendwo ein Bild findet und sagt, das erquickende, erfüllte Leben muss man haben. Aber das ist nochmal ganz interessant, unsere Welt ist sehr heuchlerisch. Sie wollen mit dem Bösen in der Welt nichts zu tun haben, dabei stecken sie alle mit drin. Und dann meidet man das und spricht böse über schlechte Menschen. Und das ist Heuchelei und Jesus macht da nicht mit. Er geht auf Menschen zu, die in tiefer Schuld und Sünde leben. Das hat ja Jesus gerne gemacht bei den Zöllnern, die mit dunklen Geldgeschäften verbunden waren oder mit Prostituierten, hat mit ihnen geredet. Und hat sie angesprochen, weil er gewusst hat, da ist die Sehnsucht nach dem erfüllten Leben ganz groß. Und ich will noch einmal an das Lied erinnern, das am wunderbarsten das alles ausdrückt, die Eleonore, Fürstin zu Reuß. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass die Menschen keine Erfüllung finden, keinen Frieden, auch wenn sie alles durchprobieren, auch wenn sie alle Gebote übertreten. Es muss doch irgendwo das Lebensglück drin sein. Und dass wir sagen, hast du das Leben gefunden? Bist du erfüllt und glücklich? Das ist überhaupt das Thema der Bibel. Für mich hat als junger Mensch das ungemein Bedeutung gehabt. Und ich sage immer wieder, für junge Menschen ist die Bibel das beste Buch, auch zur Aufklärung, wie das ist mit Mann und Frau. Was hat mich das als junger Mensch beschäftigt, wie die Frau Potiphar, deren Mann ja ein Kastrat war. Das ist in der deutschen Bibel immer umgangen. Der Potiphar war damals, wie es in Ägypten üblich war, die Hofbeamten mussten allen kastriert sein. Und die Frau Potiphar sagt, sklavischen Recht, ich habe doch mein Recht, ich will doch meine Erfüllung haben, schlafe mit mir. Ganz offene Bibel. Und dann kommt die Stunde, wo niemand im Haus ist und wo sie ihn packt. Und er rennt davon um sein Leben zu schützen. Was spricht heute an? Was ist das Leben? Der Simson, der bei der Delila im Schoß liegt und obwohl er weiß, sie ist mit den Philistern im Bund, sie will ihn töten, war er so schwach, wie die Delila sagt, Simsönle. Und dann sind alle Bremsen gelockert. Der Simson, der jeder Frau nachstieg, sobald sie einen Druck sah, waren alle Sicherungen bei ihm durchgebrannt. Er war eigentlich ein Held Gottes, aber hatte seine schwachen Seiten. Und in der Bibel ganz so, wie das beschrieben ist, dass wir betrogen sind von ganz vielen Dingen. Und wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn man sieht, dieses ist in der Welt leer. Und es ist so viel leer in der Welt. Und es ist auch schön, wenn wir auf den Freizeiten immer auch so, wenn junge Leute dabei sind oder Kinder, dass sie wissen, da wird Freude gemacht, da geht's toll zu, viel interessanter, als was alles an Fasnacht sonst in der Welt abläuft. Bei uns gibt's Leben in Fülle und Fröhlichkeit ohne bitteren Beigeschmack. Und nicht ein abgestandenes Wasser, das wir aus den Pfützen der Welt schöpfen, wo lauter Dreck drin ist. Sondern, und das ist das Erschütternde, dass es keine reine Freude gibt in all den Dingen dieser Welt. Und was alles angeboten wird. Und jetzt ist interessant, dass Jesus das jetzt nicht sagt, dass er alles madig macht, sondern weiß, die Leute suchen eigentlich nach einer erfüllten, großen Freude. Und das ist mir immer ganz groß, dass Jesus nicht das runtermacht. Das kommt auch nie gut an, wenn wir die Freude der Menschen dann zu reden, sondern sagt, es lebt in jedem Menschen ein Heißhunger nach der großen Freude und Erfüllung, nach der er sucht und die er in der Welt nicht findet. Er ist enttäuscht, sein Herz ist leer. Und deshalb sagt er dieser Frau, es gibt ein Wasser, ein Brunnen frischen Wassers, und wenn du trinkst, hast du keinen Durst mehr. Und das redete er natürlich von der Erfüllung, die Jesus gibt. Das ist das ganze Geheimnis, das wir in diesen Tagen behandeln, dass das Jesus kann, den Lebensdurst stillen. Gerade war mir bei den eigenen Kindern immer wieder erstaunlich, wenn man gemerkt hat, diese Kinder, die, wenn die in die Pubertät kommen, wie es da schon das Sehnen, da ist das Leben, und dass sie das Leben finden. Ich war immer sehr dankbar, wenn man eine lebendige Jugendarbeit hat. Denn ab 15 nehmen sie ja von den Eltern nichts mehr ab, dass sie dann Gleichaltrige finden, die sagen, ich habe das Leben gefunden. Und ich gehe den Weg mit Jesus und das ist das Allertollste. Und wie sie dann begeistert waren, gerade wenn sie mit Fackelträgern zusammenkamen oder mit Leuten aus der Mission, die ihnen das bezeugt haben, und wie sie plötzlich fasziniert vom Eidlinger Jugendtreffen zurückkamen und erzählten und wie sie die Lieder sangen, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Gerhard Schnitter war ja viele Jahre in unserer Gemeinde, war herrlich. Das lohnende Leben, das dich nicht reut, und das hängt nicht von deinen Wünschen und Begierden ab, so wie es die Bibel uns immer wieder zeigt und wie sie sagt. Interessant auch, in unseren christlichen Kreisen ist es oft üblich, ich habe es auch ein wenig bedauert beim Evangeliumsrundfunk, dass immer wieder auch Menschen nach ihrer Bekehrung noch einmal den ganzen Schmutz ihres früheren Lebens erzählt haben. Wehrt bitte diesem. Und es ist auch nicht nötig, dass bekehrte Leute noch einmal den ganzen Sumpf erzählen, was sie an Schmutz dieser Welt durchlitten haben. Da wird der Teufel noch einmal verherrlicht. Und Jesus breitet ja eigentlich auch den Schleier drüber. Warum waren die Leute von Samaria so heuchlerisch, dass sie das gemieden haben und dass die Frau über diese Frau immer geredet wurde? Jesus hat das nie getan. Sondern das steckt ja in uns allen drin. Ein Wunder Gottes, wenn wir bewahrt bleiben an Leib und Seele, genauso in den Geldingen wie die Zöllner. Und wir wissen, wie das eine Versuchung werden kann. Und es ist ganz schlimm, wie Leute auch getrieben werden von ihren Süchten. Und deshalb wollen wir wissen, wir reden doch vom Leben und nicht vom Tod. Unser Thema ist doch das, was Jesus gibt. Und das ist ganz herrlich, als ob, wie hat Klaus Vollmer, ich weiß schon, beim Eidlinger Judentreffen gesagt, im Nachtleben ist weder Leben drin und noch ist Licht drin, ist alles dunkel. War toll. Und da brauchen wir nicht mehr dazu sagen, die ganze Not dieser Frau Und die Frau, die sagt, sie denkt immer noch an diese Wasserquelle, die Jesus gibt. Sie ist immer noch mit ihrem Eimerchen beschäftigt, wie sie dieses Wasser bekommen kann. Und dann geht Jesus erst ganz zärtlich her. Und wieder lernen wir das, wie wir vorsichtig sein müssen und nicht immer meinen, als die, die da kommen, moralisch auf sie da loszuschlagen, sondern sagt, hol doch deinen Mann. Ganz normale Frage. Und die Frau sagt, ich habe doch keinen Mann. Und dann sagt Jesus, du hast 5 Männer gehabt und alle haben dich fallen lassen wie einen ausgetretenen Schuh, am Straßenrand hingeschmissen. Ein furchtbares Schicksal, was Menschen erleiden auf der Suche nach Liebe. Und das ist ja so wichtig, auch gerade für junge Leute, dass wir ihnen sagen, es gibt so viel Betrug von der köstlichsten Gabe der Liebe. Und Jesus deutet das nur an und sagt, du bist ein armer Mensch. Und die ganze Liebe und die Barmherzigkeit von Jesus wird sichtbar. Und das ist heute unser Thema, er kann satt machen. Da geht es nicht ums Essen, sondern er kann Erfüllung geben in unserer Welt. Eine Erfüllung, die ich sonst nirgendwo finden kann. Und in der Welt ist die größte Enttäuschung dort und die Bitterkeit an so vielem, was zerbricht, an Liebesbeziehungen und an Sehnsüchten. Was ist das für eine Riesensehnsucht? Allein was in den Schlagern dann gesungen wird von der Liebe. Und alles enttäuschen, alles ist nur äußerlich. Und jetzt wollen wir nicht wieder den ganzen Schmutz schildern, weil wir sagen, Jesus gibt Erfüllung. Und wer bei Jesus sucht, findet. Und er gibt Lebenserfüllung in ungeahnter Dichte und ein erfülltes Leben, ganz anders als diese Welt sonst gibt. Und Jesus sieht diese Sehnsucht. Er spricht diese Sehnsucht an, diesen Durst nach Leben, der auch in unserer Welt in so vielen Menschen tobt. Und das Schlimme ist die Enttäuschung, die man erlebt. Und das ist so schön, dass gerade in der Evangelisation das immer wieder aufbricht. Gar nicht die großen theologischen Fragen, sondern hast du das Leben gefunden? Hast du deine Sehnsüchte? Und brauchst weiter gar nicht sagen, die meisten Menschen sind enttäuscht, weil sie das Leben nicht gefunden haben. Und dann dürfen wir sagen, Jesus gibt dir Leben in ganzer Dichte und Erfüllung. Und wieder, ihr braucht das nicht irgendwie versuchen zu umgehen, ihr könnt das nicht erklären. Es ist das Wunder, dass der Geist Gottes Menschen das Geheimnis enthüllt. Ich habe das ja mal in der Nähe von der Alp, am Alprand erlebt, beim Christusbund, bei einem Männertreffen. Und meine Frage ist dann immer so, neben mir saß ein Mann. Und ich sage, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Das ist eine interessante Geschichte, dürfte ich immer fragen bei Christen. Auch hier und da, die tollsten Geschichten. Und er sagt, ich war im Männergesangsverein und habe überhaupt mit Gott nichts am Hut gehabt. Und dann kam der Friedhold Vogel, Evangelisation, und da hat ein Jugendchor gesungen. Und weil ich im Männergesangsverein gesungen habe des Ortes, habe ich das hören wollen und war begeistert, wie die jungen Leute sind. Ich habe nichts mitbekommen von dem Friedhold Vogel. Und am nächsten Abend bin ich wieder hingegangen und auf einmal habe ich den Friedhold Vogel verstanden. Und dann, gab es eine lange Nacht mit meiner Frau, wir haben aufräumen müssen. Und am nächsten Morgen ist er einem vom Gesangsverein begegnet, der hat ihn nicht mal mehr gegrüßt, weil er bei der Evangelisation war. Komplett die Scheidung zur Welt. Aber er hat gar nicht gemerkt. Er hat dann in seinem Haus immer das große blaue Plakat hingehängt mit der weißen Schrift, wer Jesus hat, hat das Leben. Und es ist ganz merkwürdig, wie das auf einen Ruck plötzlich passiert, dass ein Mensch sagt, ich bin doch ein Nach, was habe ich im Leben alles gesucht? Und dort gibt es das Leben. Und dann ist er im Christusbund ein Träger geworden und das herrlich. Und das ist das Wunderbarste, wenn wir Menschen das bezeugen dürfen, für enttäuschte, unglückliche Menschen, wenn es Geld wenigstens glücklich machen würde. Aber ab wann macht es Geld glücklich? Oder wenn ein Ehebrecher nach der 4. Bindung glücklich werden würde. Das ist erschütternd, er wird nicht glücklich. Weil die Begegnung und die Bindung nicht von Gott bestätigt ist. Und das ist so wichtig, dass wir das hier merken. Und die Frau merkt plötzlich, du bist ein Prophet. Und dann will sie gleich das Gespräch wieder auf die theologischen Differenzen lenken. Passen Sie bitte auf, nie über Taufe diskutieren, nie über Trinität diskutieren und all die Fragen des Glaubens. Das ist nicht das Wesentliche, sondern hast du das Leben gefunden? Kennst du Jesus, der dir Erfüllung geben will? Und Jesus sagt, es geht auch nicht um den Gerizim und die Frage, ob dieser Tempeldienst der Samariter auf dem Gerizim richtig ist oder der jüdische Gottesdienst in Jerusalem, sondern du wirst Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist dieser neue Gottesdienst, den wir seit Jesus haben, dass wir ihn anrufen dürfen, er uns nahe ist. Und dann fragt die Frau noch, wie ist das mit dem Messias? Wieder die theologischen Fragen und sagt Jesus, ich bin's, ich bin der Messias. Und die ganze Sendung war von Jesus mit seinem Kommen in diese Welt, eine verlorene, unglückliche Welt, das Leben zu geben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Morgen hatten wir schon die große Sache und dieses Gespräch dieser Frau. Jetzt haben wir es bis dahin gelesen, das ist auch wichtig. Ich möchte auch ganz deutlich sagen, es gibt auch in den Gemeinden ja eine Diskussion, heute erst recht durch die woke Regenbogenpolitik unserer Regierung. Es sei in der Bibel auch gar nicht klar, was vorehelich erlaubt sei, nicht völlig klar ist es. Völlig klar. Das weiß jeder, der den Geist Gottes in seinem Leben reden lässt, ganz deutlich. Und er merkt das selber in seinem Gewissen, wenn er mit Jesus geht. Aber es ist ganz furchtbar, wie viele Christen durch diese heute üblichen Formen der Mode, was heute nimmer gültig sei, weggetrieben werden. Und das ist furchtbar, wenn in unserem Leben nur die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Und man muss immer sehen, was in seinem Leben an Lesestoff und Videomaterial gültig ist und was unser Herz beschäftigen soll, dass wir Gott schauen können mit unserem Herzen. Das ist ganz entscheidend, natürlich in der Bibel völlig klar und auch beschrieben. Und die Kirchenvertreter wollen das ja nicht gehen lassen. Tobias Eisler, der nur eine kleine Schrift rausgegeben hat mit der Confessio, das sind die bibeltreuen Pfarrer, der hat ja auf dem Oberkirchenrat im großen Sitzungssaal erlebt, eine Besprechung mit 20 hochrangigen Kirchenfunktionären und die haben ihm gesagt, er darf diese Schrift nicht mehr rausgeben, aber bloß schreibt, was die Bibel zu diesen Themen sagt. Nur einfach Zitat. Und dann hat er zu der zuständigen Oberkirchenrätin gefragt, die sagt, so dürfen Sie diese Schrift nicht mehr rausgeben. Sie sagt, wie soll ich es dann tun? Das müssen Sie selber wissen. Und das ist, müssen Sie wissen, ob Sie der Bibel folgen oder ob Sie den Funktionären der Kirche glauben. Und das ist heute erschütternd, wie dann Leute kaputt gemacht werden, massenweise. Sonst gibt nur einen Weg, wie Jesus uns segnen kann. Und das hier so deutlich. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Es war ihr plötzlich nicht mehr wichtig. Und sie will dieses eine haben. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, leider singen wir das Lied nicht mehr. Wunderbar, ich möchte das eine finden, wonach sich mein Herz sehnt und was mir Erfüllung gibt. Und sie dürfen das Menschen ruhig sagen, es Jesus gibt eine Erfüllung und eine Befriedigung, die ist wunderbar. Und das bezeugen leider nur sehr wenige Menschen, die aus, heute ist ja diese Rotlichtarbeit, das ist die schwierigste Mission, die man tun kann. Ich will das nicht tun. Ich habe das immer abgelehnt und denke mit Grauen an Gesprächen, die mir andere aufgenötigt haben, mit Leuten, die professionell im Rotlichtmilieu arbeiten. Das ist eine ganz schreckliche Gebundenheit. Ein hoher Heilsarmee-Offizier ist auf St. Pauli untergegangen, im ganzen Sumpf von St. Pauli. Wenn du kommst so und sagst, hoppla, jetzt komme ich. Wenn Gott das Wunder tut, aber es weiß nur, in Stuttgart war es einmal zur Zeit vom Theo Sorg, dass eine Frau offenbar aus diesem Milieu rauskam, weil Jesus frei machen kann, das kann er. Aber davon muss man reden. Es geht um, dass man die Ketten der Sünde durchschneiden muss. Aber auch für alle, die sonst gebunden sind hier, das macht Jesus frei. Das ist herrlich. Und er gibt eine Erfüllung. Und wunderbar, dass wir das verkünden dürfen heute. Es ist ja ganz schlimm, wie in unseren Gemeinden all das eingedrungen ist und wie viele ein Doppelleben führen und auch darunter leiden, dann durch all die Mittel, Handy und dann das Internet und all das, was dort angeboten wird, muss wissen, dass Jesus frei macht von den Bindungen der Sünde. Und nie, noch nie ist ein Mensch glücklich geworden durch einen Ehebruch. oder durch eine Sünde, sondern ganz furchtbar, wie viele Menschen in ihrem Leben schwer gezeichnet sind und in ihren Gefühlen betrogen wurden. Aber da liest die Frau im Krug stehen, das Herrliche, und das habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Sie geht zurück in die Stadt und sagt, ich kann euch was sagen, da ist einer. Und er hat mir genau gesagt, was ich bin. Jetzt auf einmal hat sie das. Und das ist das herrlichste Zeugnis, wenn bekehrte Leute davon reden. Und sie muss gar nicht mehr den Sumpf ausbreiten. Also bitte, ich will auch die Bücher nicht lesen, wenn Leute von ihrem Leben vor der Bekehrung noch mal ihre dramatischen Erlebnisse machen. Und dann hört man mit geilen Ohren zu, dass man am Sonntag wir sagen, es gibt eine Befreiung und das Leben, das nur Jesus gibt. Und die Jünger kommen wieder zurück aus der Stadt Sichar, das war dort in Samaria, und haben das Vesper gekauft und packen ihre Tüten aus und sagen zu Jesus, jetzt wird gegessen. Sagt Jesus, ich brauche kein Essen. Du hast doch nichts gegessen. Doch, ich habe gegessen. Meine Speise ist die, das ist so schön, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus ist gekommen, um Menschen aus den Klauen des Teufels zu lösen. Und das tut er heute noch. Und das ist ganz wunderbar, dass er viele von euch beauftragt und befähigt, das durch das schlichte Jesuszeugnis zu tun. Und ihr dürft das Menschen zusprechen. Man kommt im täglichen Leben viel mehr drauf, auf die Bindungen des Lebens. Und auch ihr jungen Leute werdet das erleben. Und dass ihr sagen darf, das sind schreckliche Ketten, die uns binden. Jesus macht frei. Du kannst die in eigener Kraft nicht durchbrechen. Das ist das Schlimme. Angefangen von dem Alkoholkonsum, den man nicht in eigener Kraft durchbrechen kann. Paul Dedmeck hat immer erzählt, wie sein Vater, der schwerer Alkoholiker war, bei einer Evangelisation zum Glauben kam und auf dieser Stunde nie mehr einen Tropfen Alkohol trinken wollte, ohne dass er eine Kur von 3 Monaten brauchte. Heute ist das üblich, das ist eine gute Sache in der Haslachmühle, dass es das gibt. Aber es ist ganz wunderbar, Jesus macht auch Menschen spontan frei. Das Wunder in den ganz schrecklichen Bindungen. Und das ist das Herrliche. Und Jesus sagt, das ist meine Speise, das ist das, was mich erfüllt. Und dann sagt er das schöne Wort, das Feld ist reif zur Ernte. Obwohl doch die Türen verschlossen schienen, aber wir dürfen das in uns setzen, ist das Feld reif zur Ernte. Ich habe das erzählt aus all den Ländern der Dritten Welt, bis nach Zentralasien oder Nordkorea, wo ja heute eine große Erweckung und ein großer Aufbruch ist. In den verfolgten Gemeinden kommen einzig Leute zum Glauben heute und da wachsen Gemeinden, bei uns schrumpfen sie. Weil die Leute so nah bei Jesus sind durch den Druck der Verfolgung. Und deshalb dürfen wir wieder wissen, wo wir ganz nah bei Jesus selber stehen, können wir vielen Menschen aus dieser, in unserer Umgebung dies zusprechen. Jesus macht dich frei, auch in all den Bindungen deines Lebens. Und wie viele sind gebunden und können sich nicht lösen aus dieser ganzen Not in all diesen Gebieten unseres Lebens. Jesus macht satt, satt, voll satt, weil er eine Speise gibt, weil er Menschen löst aus dieser Gebundenheit. Und Jesus sagt dann, wir sind gesandt in eine Welt und dürfen einsammeln, das Wunderbare. Wir kommen alle aus den Bindungen der Welt und haben das erlebt, wie Jesus in unserem Leben diese Befreiung schenkt. Und er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und noch viel mehr glauben um seines Wortes willen. Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, sondern wir haben selber gehört, und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Das dürfen wir wissen, das soll das Thema unserer Evangelisationen sein, dass wir vom erfüllten Leben reden. Und ich hoffe, dass keiner von euch sagt, ich schiele nach der Welt und nach den Angeboten, die dort geboten werden, sondern ich habe eine Freude, die nie vergeht und die ist viel wunderbarer, die mir Jesus schenkt. Diese Gebundenheit in Jesus ist so herrlich, was er gibt. Und die Freude, die nie vergeht, eine große Freude, auch im Tod nicht verlöscht. Das erfüllte Leben, das wollen wir bezeugen. Das ist ein Thema, das wir haben. Ich habe ja in meiner Praxis auch erlebt, dass mir ein großer Geschäftsmann von Stuttgart hat gesagt, ich schenke Ihnen meinen Mercedes. Es hat doch keinen Wert, wie Sie da rumfahren. Dann habe ich gesagt, wenn der Wagen abgeschrieben ist, ich will ihn bezahlen. Hat dem Geschäftsmann am allergrößten Eindruck gemacht, natürlich darf ich kein Geschenk annehmen. Der hat Meyer damals gesagt, ich hätte es angenommen. Er sagt, nein, ich nehme kein Geschenk von Menschen, wenn das fürs Reich Gottes schenkt, okay. Aber dann will ich es bezahlen, wenn er das lieb meint und sagt, das ist ein günstiger Preis, das Auto ist abgeschrieben, das ist bloß noch 6.000 Euro wert, dann zahle ich das. Ich habe es dann so gemacht. Aber ich habe dann von anderen gehört, wie er es anderen erzählt hat, ihm unheimlich Eindruck gemacht. Und es war dann, wie er gestorben ist, hatte keine Kinder, haben die der Betriebsleiter gesagt, wollen Sie nicht mal was für sich? Nein, wir wollen nichts für uns. Es ist auch nicht das, was wir gieren, dass wir irgendwo von Leuten geschenkt. Denn Jesus gibt das, was wir brauchen. Und er hat uns auch so geführt, dass wir zum Schluss noch eine Eigentumswohnung kaufen konnten, wie wir noch schon im Ruhestand waren. Der Herr führt dich auch so. Und er nimmt es aus seiner Hand und trachte nicht in Praktiken einzutreten, die vor der Welt nicht in Ordnung sind. Bei uns, in dem Beamtentum, dem wir gleichgestellt sind, ist es natürlich so, wir dürfen keine Geschenke über 30 Euro annehmen. Das ist kein Blumenstrauß annehmen, das ist nicht so klar. Mein Vater, der im Kultusministerium war, dankbar einem Schuldirektor, dem er geholfen hat in einem Problem, wo es um die Entnazifizierung ging. Und er hat dann eine große Ledermappe ihm geschenkt. Ich weiß nicht, wie mein Vater ihm einen Brief geschrieben hat, ich möchte Sie nicht verletzen, aber ich will die Mappe bezahlen. Ich will keine Geschenke annehmen, ich bin im Dienst des Staates. Das muss man ja ganz klar sagen, wir brauchen das nicht. Wir werden nicht mit Dingen selig, wo wir uns auf unredliche Weise Geld versorgen. Auf allen Gebieten deines Lebens, Jesus versorgt dich und er macht dich satt. Er macht dich satt und dankbar. Und ich hoffe, dass du am Ende dieses Jahres sagen kannst, er schenkt mir voll ein in diese Kanne, was ich brauche. Und dieses Jahr war auch herrlich, wie er mich geführt hat, auch in manchen Engpässen. Und doch war es herrlich, wie er mir alles gegeben hatte, was ich brauche. Wunderbar, Lebenserfüllung, Freude, die nie vergeht. Und deshalb ist es auch für uns ganz wichtig, und hatte immer wieder, was brauche ich zur Ehe? So herrlich, ich kann doch keine Ehe eingehen und mit einer Frau zusammenleben, ohne dass Gott diese Begegnung und dieses Miteinander segnet, werden ja viel zu viele Leute unglücklich. Das ist doch ganz wichtig. Und an diesem wichtigen Schritt, das ist natürlich klar, dass ich den Segen Gottes brauche. Es geht doch nicht um, bei der Trauung geht es nie um ein Papier, da gibt es gar kein Papier. Es gibt einen Eintrag in ein Trauregister, das kennen Sie gar nicht, das ist ein Registerbuch, wie es in den Verwaltungen steht. Aber das Wichtige ist bei der Trauung das Ja-Wort. Und dann die Bitte, wollt ihr nach Gottes Gebot und Verheißung leben? Ja, ich will das nicht bloß tun, weil man eben eine Sehnsucht hat nach dem anderen Partner, sondern weil ich nach der Ordnung Gottes leben will und weil das eine Schöpfungsordnung Gottes ist, wie er mich segnen will. Und das ist dann auch in dieser Zeit, dass wir nicht in die ganzen Wolken, Regenbogengeschichten eintauchen können, weil es nie Menschen glücklich macht. Wie wir bei Marsch des Lebens in Berlin waren, war ich gerade auch zum Predigen dort in der Hasenheide und es hat mich sehr bewegt, diese vielen tausend Leute, die dann auch die Demonstration blockiert haben. Wir blockieren ja ihre Christopher Street-Tagung hoffentlich nie. Das ist ja schön, die dürfen Gewalt anwenden. Aber die mit gebrüllt haben, wir haben Spaß und ihr habt nur Jesus. Haben genau gewusst, um welche Frage es geht. Wir haben Spaß und ihr habt nur Jesus im Sprechchor. Und wie das viele tausend Leute waren, das hat am Hauptbahnhof in Berlin angefangen. Und Sie müssen da einmal mitgehen, um das zu erleben und wo man auf Sie zugehen will. Und dann als höchsten Erfolg Ihre Brüste entblößt haben und es entgegengestreckt haben, wo man nur sagen kann, komm, mach wieder zu, mir reicht's. Ist erschütternd. Was ist das für eine schreckliche Welt, in der wir leben? Wir wollen sie nicht verurteilen, sondern arme Menschen. Armen Menschen, denen das Geheimnis der Liebe und der Ehe verschlossen bleibt. Und deshalb sage ich, ihr habt eine große Zukunft vor euch. Und die Bibel ist das tollste Buch, das euch die Lebensfülle und die Lebensfreude sagt. Freude, die nie vergeht, die uns Jesus schenkt und die er gibt in der Nachfolge Jesu. Und das sollten wir viel mehr zum Ausdruck bringen. Und dann gibt es ja die schönen Beispiele von Menschen, die ihre ganze Karriere hergegeben haben. Das waren die Stadtbrüder, die dann in die Mission gingen, große anerkannte Sportler waren in England. Und wie das immer so war, auch eine große amerikanische Goldmedaillengewinnerin, wo dann bei uns in der Zeitung geschrieben hat, die hat alles aufgegeben, Aber Sie haben das natürlich nicht klar geschrieben und will Ihren religiösen Weg oder was weiter. Das ist ganz toll. Dass Leute sagen, nein, ich will nicht mehr weiter Goldmedaillen sammeln. Mir ist Jesus mehr, was er mir gibt für mein Leben. Und das ist wahr, weil das er Erfüllung schenkt und weil das überall Jesus uns bezeugt. Und das ist schön, am Jahreswechsel noch einmal in großer Dankbarkeit zu bekennen, auch wie er uns auch in schweren Stunden uns beigestanden hat. Und dieser Trost viel, viel größer ist als alles andere. Auch in Demütigungen von Menschen, das ist heute schwer, wenn man auch durch Zeitungen geschmiert wird, wenn man auf einmal merkt, wir brauchen ja das Lob von Menschen nicht. Und wie wunderbar das Leben mit ihm war. Ich kann das nur bezeugen aus seinem langen Leben, wie es von Anfang an war. Oft hat man es nicht verstanden, oft hat man sich geärgert, bis man begriffen hat, Jesus segnet dich ja. Und wo selbst, ich habe mich ja als junger Pfarrer 13 Mal beworben und keine Pfarrstelle bekommen. Weil meine Frau, Tochter des Landesbischofs war, hat man gesagt, das sieht sonst so aus, wie man begünstigt wäre. Und ich war der Jüngste der Bewerber. Und dann war ich immer bei allen Bewerbungen durchgefallen. Und dann habe ich eine Pfarrstelle bekommen, wo der zuständige Oberkirchenrat sagte, da dürfen Sie nie hingehen. Das ist eine zerstrittene Gemeinde, da war noch nie ein Pfarrer. Das ist die erste Pfarrstelle, die dort eröffnet wird. Und es war der Segen Gottes da. Und wir sagen, es hat uns Gott so geführt. Und wie wir bei Hofacker waren, waren die Widerstände von den gottlosen Jugendreferenten so schrecklich. Wir haben Bibel gelesen in unserer Wohnung und die haben in der Gesamtkirchengemeinde gesagt, die Jugendarbeit, ich durfte als Pfarrer keine jungen Leute zum Bibellesen um meinen Tisch sammeln. In meiner engen Wohnung hatten gerade junge 6 Leute Platz, bis der Kirchengemeinderat gesagt hat, sie machen weiter. Und wir haben dann keine Jugendreferenten mehr gehabt, sondern junge Menschen, die zum Glauben kamen. 70 junge Mitarbeiter, die die Jugendarbeit geschmissen haben. Und der Herr macht das immer, wo die Widerstände aufbrechen, dass er wirkt und segnet viel größer. Wir brauchen nur den klaren Weg zu gehen und bei ihm zu bleiben, in großer Treue und in großer Klarheit. Und das ist das Wunderbarste unseres Lebens. Jetzt wäre schön, wenn wir noch eine Gebetsgemeinschaft haben können, auch im Rückblick auf Ihr Leben, in der Dankbarkeit, wie Gott Sie geführt hat. Wir danken dir, wie du uns auch bewahrt hast, auch in Versuchungen, auch auf falschen Wegen, auch vor der Macht des Teufels. Danke, dass du befreien kannst. Wir bitten dich für Bewahrung auch der jungen Generation, dass sie sich nicht verführen lässt, sondern dass sie bei dir bleibt, dass du Wegweisung gibst in dieser schwierigen Zeit der Versuchungen von allen Seiten, auch der großen, schlimmen Einflüsse in den Schulen und in der Erziehung, in den Publikationen, in den Medien, Herr, dass wir bei dir bleiben und dir dienen können und dass du jeden satt machen kannst an Lebenserfüllung und Freude im Vorgeschmack schon auf die vor uns liegende Ewigkeit. Wir danken dir für dieses zurückliegende Jahr, dass dein Wort lebendig ist, dass es uns erfüllt hat und geführt hat, auch für alle Begegnungen, die wir mit dir hatten in deinem Volk, in den Gottesdiensten, Bibelstunden, wo wir waren, in auch so viele Sendungen, danke auch für all das, was übers Internet an Verkündigungen ins Ohr tritt. Wir bitten dich, bewahre deine Gemeinde, auch in dieser letzten bösen Zeit, vor dem Abfall von dir. Amen.